D-Radio Wissen. Online-Talk.
Herzlich willkommen zum Online-Talk von D-Radio Wissen. Im Studio heute Andreas Noll und
Konstantin Zurawski.
Für Fußballfans war es ohnehin klar. Seit dieser Woche wissen es auch Sportbanausen. Wer den besten Fußball Europas sehen will, muss in den Westen der Republik, ins Herz Europas schauen.
Mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor.
Borussia Dortmund hat es geschafft, steht nach einem Spiel, das in die europäische Fußballgeschichte eingehen wird, im Halbfinale der Champions League. Das ist die stolze Seite des Reviers. Es gibt natürlich noch eine andere. Und da ist ausnahmsweise nicht von Schalke die Rede, sondern von Abstiegsängsten und Abstiegsgeschichten einer ganzen Region. Strukturwandel ist dafür eine sehr schmeichelhafte Beschreibung. Keine Frage, was ist schon Berlin oder Köln? Das Ruhrgebiet zählt zu den spannendsten Regionen Deutschlands. Und Stefan Lorin von den Ruhrbaronen zu den Journalisten, die besten Geschichten aus dieser Region ins Netz bringen. Herzlich willkommen im Online-Talk, Stefan Lorin.
Ja, vielen Dank.
Ruhrbarone, das ist also das Blog, um das sich der heutige Online-Talk in den kommenden 55 Minuten dreht. Und damit starten wir den Online-Talk und zwar mit der obligatorischen Schnellfragerunde an Stefan Lorin. Ich bin online seit
1994.
Mac, Windows oder Linux?
Mac.
Facebook oder Google Plus?
Facebook.
Ein Leben ohne Internet wäre?
Langweilig.
BVB oder Schalke?
Schalke natürlich. Gelsenkirchen geboren.
Westfalen oder Rheinland?
Ruhrgebiet.
WikiLeaks oder die anonyme Mailbox der WAZ?
Die anonyme Mailbox der WAZ.
Podblog oder wir in NRW?
Natürlich Podblog.
Opel oder der Gründercampus der Uni Dortmund?
Gründercampus.
Kohle oder Stahl?
Stahl.
Ruhrbarone heißt das Blog von Stefan Lorin und das ist spätestens seit 2010 eine Institution im Revier und bei politisch Interessierten in ganz Deutschland. Aber Stefan, zunächst die Frage, wie hat alles angefangen? Das war noch vor 2010.
Das hat angefangen im Sommer 2007, als David Schraven und ich überlegt haben, ein Medium zu machen, was sich mit so ruhrgebietsspezifischen Themen, also für die ganze Region und nicht für die einzelnen Städte beschäftigt. Und kam nach mehreren Ideen, wie man das machen könnte, dann auf die Idee, halt einen Blog zu machen. Und der ging dann im Dezember 2007 online.
Kommen wir zum Namen Ruhrbarone. Da denkt man zunächst an Stahl, an die Schwerindustrie, vielleicht sogar an den Krupp-Patriarchen Berthold Beitz. Warum habt ihr euch für diesen Namen entschieden?
Das ist in einer Kneipensituation entstanden. Wir überlegten uns einen Namen und saßen mit mehreren Leuten zusammen und hatten dann so die ganzen spannenden Namen wie Ruhrgebiet aktuell und Info, Ruhrgebiet und so.
Ruhrgebiet online.
Ruhrgebiet online und kam dann halt irgendwie auch nicht richtig weiter und dann unterhielten wir uns und das war halt so ein bisschen die Zeit, wo es genau bei RWE einen Wechsel gab. Also es kam Grossmann an die Spitze. Wie man halt so ist beim Bier, dann redet man halt so, ja, das ist jetzt so ein Comeback der Ruhrbarone. Ne? Da ist jetzt halt, Rossmann wird jetzt jemand sein, der bei RWE sich sicherlich so aufführen wird. Und dann kann man auf einmal, ja, lass uns doch mal nachgucken, ob der Name noch frei ist. Der war frei, dann ist er halt in der Nacht noch gesichert worden und dann war der fertig.
Du hast gerade schon von David Schraven gesprochen. Was sollte Ruhrbarone ursprünglich werden? Ein Projekt für Journalisten, die mit dem Lokaljournalismus nicht ausgelastet sind?
Das war eigentlich dafür da, also dass wir Geschichten über das Ruhrgebiet machen, wo zu dem Zeitpunkt nicht mehr viele Orte waren, wo man die verbreiten konnte. Also man muss sehen.
In der Zeitung.
Und im Magazin. Die Taz Ruhr war eingestellt worden. Die WAZ hatte ihre Ruhrgebietsseite eingestellt worden. Ein Stadtmagazin namens Marabout, das ist sowas wie hier die Stadtrevue, war eingestellt worden. Und das heißt, auf einmal fehlten Orte. Also wir haben alle unser Geld verdient und Geschichten geschrieben. Aber die Stücke übers Ruhrgebiet, da gab es keinen Ort mehr. Da hatten wir viel mehr, die wir zu erzählen hatten, als noch Orte, wo wir sie unterbringen konnten. Und da haben wir halt einen eigenen Raum dafür geschaffen. Am Anfang mit der Idee, dass wir froh wären, wenn wir einen Artikel am Tag hätten. Und heute sind es, glaube ich, im Mittel zwischen 8 und 12. Also das hat dann Dimensionen angenommen, die wir auch nicht geahnt haben damals.
8 bis 12 Artikel pro Tag. Wie funktioniert das von der Logistik? Wie groß ist der harte Kern?
Der harte Kern sind im Augenblick, würde ich sagen, 7 oder 8 Leute. Drumherum sind nochmal weitere 20, die mal was schreiben. Es gibt eine ganz rudimentäre Planung, die sieht so aus, dass es sowohl für den Dortmund-Teil als auch für den Hauptteil so einen Medienüberblick morgens gibt. Dann gibt es einen Kulturtipp und was dann im Laufe des Tages passiert, weiß keiner.
Ist das freiwillige, ehrenamtliche Arbeit?
Ja.
Das heißt, ihr verdient damit kein Geld?
Nee.
24-Stunden-Job für dich als Verantwortlichen?
Nein. Bei mir ist es so, dass ich diese beiden Nachrichtenüberblicke morgens mache. Und ich gucke eine, das kann aber auch ein sehr kleines Stück sein, am Tag zu machen. Und dann gibt's eben Kollege Westerhoff, Kollege Patzwald, Claudia Bender, Gerd Herholz, Arnold Voss und ganz viele andere, die halt dann im Laufe des Tages halt Geschichten schreiben.
Aber ihr verdient auch ein bisschen Geld oder zumindest bittet ihr um Geld. Wie stark ist das Thema Geld bei den Ruhrbaronen? Wie stark seid ihr darauf angewiesen, dass euch die Leser etwas zukommen lassen?
Also wir verdienen alle unser Geld irgendwie normal, also die meisten von uns als Journalisten. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn man mit den Ruhrbaronen Geld verdienen würde. Wir haben einen Freundeskreis von Lesern, die wir gebeten haben, oder uns Geld zu geben. 18 Euro im Jahr fanden wir jetzt irgendwie ganz okay, 1,50 Euro im Monat. Das haben viele gemacht. Es kam auch eine ordentliche Summe zustande. Aber wir hatten natürlich auch Kosten gehabt, jetzt Dortmund an den Start zu bringen, um zu programmieren. Und wir wollen das aber gerne weiter ausbauen und hoffen, dass wir irgendwann mal zumindest so einen Kern von den Leuten, die relativ viel machen, dass die auf so eine Summe kommen von 400-500 Euro im Monat, dass man denen das auszahlen kann. Und da sind wir noch nicht, da würden wir gerne hin. Wir wissen aber auch von anderen, also wie den Prenzlauer Bergnachrichten, dass das halt auch ein längerer Weg ist.
Ruhrgebiet, Ruhrbarone, das ist ja kein Lokalblock im klassischen Sinne, sondern ein Regionalblock, wenn man so will. Von den Lokalblocks, da heißt es immer, denen gehört im Netz die Zukunft. Ne? Du hast gerade vom Prenzlauer Berg gesprochen. Das wollen die Leute lesen, diese kleinen Geschichten aus der Ecke, aus der eigenen Region. Wie sieht es mit diesen regionalen Geschichten aus? Interessiert sich der Essener eigentlich für das, was in Dortmund, was in Bochum passiert?
Naja, wenn wir gucken, eine Geschichte über Essen oder über Bochum zu machen, dann gucken wir, dass es eine Geschichte ist, die eine Größe hat, dass sie eben auch einen Essener interessiert. Und da man ja gucken muss, wir haben halt eben auch viele Leser in Köln, in Berlin, in Hamburg. Im Idealfall ist das eine, die auch noch in Köln jemanden interessiert, weil das eine Geschichte ist, die auch hier passieren könnte oder es ein Thema ist, das übergreifend funktioniert. Und dann gucken wir auch zum Teil, die Geschichten so zu machen, dass sie halt eben nicht zu stark lokalisiert sind. Also wir sind halt von der Leserschaft her halt wirklich mittlerweile bundesweit. Bei Dortmund ist es ein bisschen anders, da haben wir ja eine eigene Unterseite mittlerweile. Da machen wir Geschichten, von denen wir glauben, dass sich halt vor allem Dortmunder interessieren. Aber gehen da auch nicht so klein rein, dass wir jetzt Vereinsberichterstattung machen oder über jede Ausschusssitzung berichten. Das könnte nur ein Medium machen, was bezahlt wird, also was wirklich dann eine richtige Redaktion hat. Davon gibt's halt eben nur noch die Ruhrnachrichten. Das können wir als Blog nicht leisten, weil das ist dann wirklich eine bezahlte Arbeit. Und von da an, die nächste Frage wäre wahrscheinlich, sind Blogs in der Lage, das zu Lokalzeitung zu ersetzen? Das sehe ich nicht. Also auf absehbare Zeit nicht.
Kannst du mal ein Beispiel dafür nennen, was so eine klassische Ruhrpott-Geschichte ist?
Eine klassische Ruhrgebietsgeschichte ist zum Beispiel eine, die sich um Probleme im Nahverkehrsbereich da hatten wir jetzt eine gehabt, die hat mir auch als erste exklusiv, dass der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr die Schienenstränge geprüft hat und festgestellt hat, dass über weite Teile die Schienenstränge unsicher sind. Und es dazu zu Zugausfällen und Verlangsamen kommt. Also das war eine Geschichte, die hatten wir als erste, dann haben andere Medien nachgezogen. Aber das ist eine klassische Regionalgeschichte, weil das einfach viele Leute betrifft, weil halt viele Bahn fahren. Andere Sachen sind so Themen rund um Wirtschaftsförderung und Standort. Also da ja auch in Köln nicht ganz unbekannte Dieter Gorni zaubert da mit seinem European Center for Creative Economy, zieht er halt Fördermittelmillionen ab und bringt dafür eigentlich nahezu nichts. Und darüber zu berichten, ist dann auch wieder ein regionales Thema, was dann aber auch wiederum so speziell ist, dass es für die großen Medien relativ uninteressant ist, aber für unsere Leserschaft dann auch übers Ruhrgebiet hinaus, weil halt eben Gorni über Viva, über Musikindustrieverband, ist ja auch so noch eine Debatte über Kreativwirtschaft auch in Städten wie Hamburg und Berlin gibt, ist das dann ein Thema, was zwar regional ist, aber trotzdem eine Ausstrahlung hat, dass da auch Berliner sagen, ja, so einen Unsinn machen die bei uns auch.
Welche Themen laufen denn besonders gut? Ihr könnt ja auf die Klickzahlen gucken.
Also was letzte Woche sehr gut lief, war, wir waren, wenn ich mich recht entsinne, das erste Medium, was das hatte, dass der Slogan von Steinbrück von einer Leiharbeitsfirma kam. Das lief dann ganz gut. Es laufen viele Sachen gut, die halt exklusiv sind, wo wir halt die Ersten sind. Und wenn die so eine regionale Größe haben, ab dann aufwärts, dann können die halt sehr, sehr steil laufen. Dann kriegen wir auch gute Zahlen. Ich glaube, bestlaufendste Geschichte aller Zeiten war ein Kommentar zur Love Parade am Tag selber noch. Und die ging natürlich dann
zu der Duisburger Love Parade. Ja.
Du sagst, manche Geschichten habt ihr exklusiv. Wenn ihr aber selbst hauptberuflich Journalisten seid, Wie macht ihr das dann, dass ihr manche Themen exklusiv für das Ruhrbarone-Blog aufbereitet, obwohl ihr ja eigentlich vielleicht ein Medium im Hintergrund habt, was euch dann für die Arbeit richtig bezahlen würde?
Ja, ich kann das jetzt nur für mich sagen. Also ich arbeite viel für die Welt am Sonntag. Das ist eine Wochenzeitung. Wenn ich weiß, ist eine Geschichte, die ist für die Welt am Sonntag, dann versuche ich die natürlich irgendwie da unterzubringen und anzubieten. Aber wenn ich am Montag weiß, das ist eine Geschichte, wo ich vielleicht einen Vorsprung von 6 Stunden habe gegenüber den Kollegen von der WAZ oder den Ruhrnachrichten, dann weiß ich, die kann ich nicht mehr anbieten. Die ist nach ein paar Stunden verbrannt, aber auf den Ruhrbaron kann ich halt der Erste sein. Und die anderen Sachen, für die ich arbeite, Cicero, Jüdische Allgemeine, Stadtrevue, dann noch so eine Wirtschaftsbeilage der WAZ, das sind alles keine Tagesmedien. Und von da an eben die Sachen, die sehr schnell sind, die auch nachrichtlich sind oder wo ich halt weiß, ich habe nur einen kurzen Vorsprung, die kommen halt in die Ruhrbarone rein. Sachen, wo ich weiß, da habe ich einen längeren Vorlauf, die kann ich auch unter Umständen 1 oder 2 Wochen noch exklusiv halten, weil kein anderer diese Unterlagen zum Beispiel hat. Die biete ich natürlich an, davon lebe ich.
Wie funktioniert bei euch die Themenfindung? Ihr habt ja keine Redaktionsstruktur, wie wir das hier kennen, also keine Redaktionskonferenz, wo alle dann mal zusammenströmen können, weil ihr doch sehr verteilt seid. Wie verständigt ihr euch auf Themen und Schwerpunkte?
Zum Teil gar nicht. Es ist wirklich so, also ich weiß nicht, was im Augenblick da steht. Also ich weiß, was um 8:45 da stand. Da hatten wir einen Beitrag in Dortmund von einem Gastautor aus Berlin zum Naturkundemuseum und wir haben einen Ausstellungsbericht von der Ausstellungseröffnung in Essen gehabt. Was mittlerweile da reingestellt worden ist, weiß ich nicht. Das werde ich sehen, wenn ich hier rauskomme.
Wie viele Leute können denn da reinstellen?
Es können 40 Leute was reinstellen. 7 oder 8 machen das im Augenblick. Also ich weiß nicht, was da im Augenblick steht und was die anderen Kollegen da reingeschrieben haben. Es gibt eine ganz grobe Planung. Das ist dieser Medienüberblick. Damit beginnt der Tag. Dann kommt der Konzerttipp von Claudia Bender auf der Ruhrgebietsseite, also auf der Hauptseite. Lokal mache ich den dann für Dortmund. Und was dann kommt, liegt am Tag. Es kann auch Tage geben, wo nichts kommt, wenn wir nichts haben. Wir sind ja keine Tageszeitung, die jetzt irgendwie die Pflicht hat, eine gewisse Seitenmenge zu füllen. Wenn wir nichts Spannendes haben, kommt da eben nichts hin. In der Regel haben wir aber was. Und aber zum Beispiel wissen wir auch nicht, wie viele Geschichten wir haben werden. Also wir haben Sonntage, die natürlich bei uns relativ schwache Tage sind, Wochenendtage. Da haben wir 10 Geschichten. Wo man sich dann sagt, naja, eigentlich wäre es ja schön, die am Montag zu haben, wenn wir mehr Leser haben. Aber mein Gott, dann haben wir die halt, weil alle an dem Tag Zeit haben.
Stichwort Tageszeitung, da gibt es Leserbriefe. Wie sieht es bei euch mit dem Feedback aus? Habt ihr einen engen Draht zu euren Lesern? Wird häufig kommentiert?
Ja, wir haben so zwischen 40 und 100 Kommentaren am Tag. Das ist bei uns, wie eigentlich bei allen Online-Medien, wir haben einen großen Anteil an Stammkommentatoren. Und dann jeweils nach Themen kommen halt dann neue Leute dazu. Und dann sieht man auch, ob die bei dem einen Thema bleiben, das sie interessiert und dann gehen. Oder ob die sich irgendwo mal umschauen und feststellen, ach, da sind ja noch andere Sachen, die ich interessant fand. Also man sieht dann, wie auch Leute auf einmal zu Stammkommentatoren werden und dann auf einmal auch zu anderen Themen was machen. Und einigen wird es irgendwann auch zu langweilig und dann gehen sie. Es gibt einen Kern und drumherum kommen und gehen Leute. So, aber wir haben jetzt auch einzelne Kommentatoren, die fast seit Anfang an dabei sind. Also, und die auch Helmut Junge zum Beispiel mittlerweile auch schon ganz viele Artikel als Gastautor geschrieben hat. Oder Arnold Voss hat, der schon lange dabei ist, hat am Anfang kommentiert. Er hat dann jeden Tag 3, 4 Kommentare geschrieben und einer war dann so lang, dass man gesagt hat, ey, der ist eigentlich jetzt so schade für einen Kommentar, den packen wir als Text rein. Dann ist das halt eine Erwiderung.
Wie sieht das aus mit der Konkurrenz, mit der Blog-Konkurrenz im Revier?
Gar nicht. Wir haben eigentlich zu allen ein gutes Verhältnis. Also Jens Matheusig vom Podblog ist zum Beispiel, hat einen Zugang zu den Ruhrbaronen. Wir tauschen Bilder miteinander aus. Wir helfen uns gegenseitig. Das gleiche mit Extra News. Das kann man nicht als Konkurrenzverhältnis betrachten. Das ist ein kollegiales Verhältnis. Das ist es allerdings, muss man sagen, zu allen anderen Medien auch. Also wir haben auch ein kollegiales Verhältnis zur WAZ und zu den Kollegen von den Ruhrnachrichten. Und,
das wundert mich ein bisschen, muss ich sagen. Denn die Leute, die bei euch lesen und vielleicht sogar teilweise exklusivere Geschichten lesen, die lesen ja dann nicht unbedingt mehr die Ruhrnachrichten oder die WAZ.
Also ich glaube, dass wenn es so eine Wettbewerbssituation kommt, alle davon profitieren. Es wird für uns als Journalisten ist es interessanter, auch in einem Wettbewerb zu stehen und zu gucken, was machen die anderen, anstatt so als Solist seinen Weg zu gehen. Und es ist natürlich für die Leser spannend. Und natürlich kann man auch bei dem gleichen Thema verschiedene Nuancen haben, hat vielleicht eine andere Variante, kommt vielleicht zu anderen Schlüssen. Und dann hat man halt eine Situation, dass man als Leser vergleichen kann und als Journalist eben auch ein größeres, oder die verschiedenen Journalisten im Ruhrgebiet ein größeres Spektrum abdecken. Und das ist eigentlich was, glaube ich, von dem wirklich alle profitieren. Und soweit ich das weiß, sehen das eigentlich auch alle Kollegen so. Also es gibt eigentlich keine, also es gibt natürlich einen Wettbewerb, wir sind Wettbewerber, jeder will die beste Geschichte haben, sonst könnte man es auch sein lassen. Aber es ist ein kollegialer Umgang und es gibt keine Probleme. Also wir hatten noch nie ein Problem mit, weder mit einem anderen Blog noch mit den Ruhrnachrichten und
da was. Ihr habt seit einigen Wochen eine Lokalausgabe, du hast es schon ein paar Mal gesagt, ja. In Dortmund. Wie sieht
es? Hat uns zum Beispiel die Ruhrnachrichten zu gratuliert und alles Gute gewünscht, als wir angefangen haben.
Wie sieht es aus mit anderen Zukunftsprojekten? Habt ihr so eine Roadmap, wo ihr hinwollt?
Nee, eigentlich nein, nicht wirklich. Also wir gucken jetzt erstmal Dortmund an den Start zu kriegen. Dortmund soll sich auch wirtschaftlich tragen. Das muss jetzt irgendwie in den nächsten Monaten geschehen. Da waren die Anfänge so, da muss man jetzt halt gucken, wie sich das entwickelt. Nee, es ist keine Roadmap, es ist ja auch kein kommerzielles Projekt. Es ist immer noch was, was wir aus Spaß machen und es ist was, was wir neben unserer Arbeit machen.
Kein kommerzielles Projekt. Stefan Laurin, ein Mann, der zwar nicht 24 Stunden am Tag ehrenamtlich für die Ruhrbaron im Einsatz ist, aber fast, oder zumindest einen wichtigen Anteil an diesem ganzen Projekt hat. Was machst du, wenn du gerade nicht bloggst? Oder ja. Für die Zeitung arbeitest?
Ja, dann lese ich. Nein, also ich meine, das ist schon irgendwie, also das, was ich beruflich mache, mache ich sehr gerne. Das ist das, was ich schon als Kind gerne machen wollte. Und also ich habe halt eben die Medien, für die ich arbeite, also Welt am Sonntag, Stadtrevue, Cicero, Jüdische Allgemeine, was. Und damit bin ich schon ganz gut ausgelastet. Ansonsten ist natürlich auch so die Geschichten, die ich mache, sind ja auch welche, die recherchiert werden müssen und wo man auch eine ordentliche Vorbereitungszeit braucht. Und das ist dann schon ein tagesfüllendes Projekt, halt Sachen zu lesen. Mhm. Es gibt auch Sachen, mit einem Kollegen bereiten wir zum Beispiel ein Buch vor zu einem Thema von einer immer größer werdenden Verbotskultur in Deutschland. Und auch wenn man so ein Buch plant, ist es halt eben auch eine ganz ordentliche Menge Arbeit, die halt da dran steht. Und das ist schon irgendwie alles ein abendfüllendes Geschäft.
Also zusammenfassend könnte man sagen, Journalismus näher als Beruf, Berufung.
Ich glaube, das ist doch bei fast allen von uns so. Ich meine, das ist ja kein Job, wo man froh ist, wenn es zu Ende ist oder so und sagt so 17 Uhr Feierabend, sondern das ist ja eigentlich was man sehr gerne macht und wo eigentlich auch die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit fließend sind. Also die Sachen, über die ich schreibe, sind auch in der Regel Sachen, die mich interessieren. Und das ist ja eigentlich, da gibt es eigentlich keine Trennung.
Die Radio Wissen, der Online-Talk heute mit Stefan Laurin von den Ruhrbaron, Konstantin Zurawski, in der Sendung nicht nur zuständig für das User-Feedback, sondern auch für die Bookmarks. Die bringt jeder Gast mit in den Online-Talk und jetzt ist es Zeit für den ersten Link.
Ja, den haben wir fast schon abgearbeitet. Das ist nämlich Podblog. Aber bevor wir darüber jetzt nochmal vielleicht reden wollen, kommen wir kurz zum User-Feedback. Wir haben nämlich eine Frage bekommen, beziehungsweise eine Anmerkung auf Facebook von einem User, der den lustigen Namen seltsamer Typ aus KI trägt. Und er sagt, Kohle wird doch schon lange nicht mehr gefördert, bis auf Prosper in Bottrop. Friedrich Heinrich hat auch dicht gemacht, Ende 2012 in Kamp-Lindfort. Verfall, naja, das klingt ja schon ganz schön klischeebeladen. Was
er spielt damit auf unsere Twitter-Meldung an, auf unseren Tweet.
Genau, richtig. Und ja, Verfall, Stefan, ist das ein Wort, was für das Ruhrgebiet passt?
Ja klar, das Ruhrgebiet ist wahrscheinlich neben Detroit einer von zwei Ballungsräumen, die Einwohner verlieren. Das ist weltweit sehr außergewöhnlich. Weltweit ziehen Menschen in Ballungsgebiete und Großstädte. Die Ruhrgebietstädte oder die allermeisten Ruhrgebietstädte sind Städte, die Einwohner verlieren. Wie gesagt, das ist ein ganz seltenes Phänomen. Also wirklich weltweit. Ich glaube, außer dem Ruhrgebiet ist es wirklich nur noch Detroit als Großstadt. Pittsburgh, was war das amerikanisch, ist halt relativ klein als Stadt. Und klar, das ist natürlich eine Geschichte von einem Abstieg, die im Ruhrgebiet erzählt wird. Und natürlich dem Versuchen, sich dagegen zu stemmen, die mehr oder weniger erfolgreich oder erfolglos sind. Die Hochschulgründungen im Ruhrgebiet sind eine Erfolgsgeschichte. Andere Sachen gingen komplett daneben. Also das muss man einfach auch sehen.
Kommen wir jetzt zum ersten Bookmark. Das ist Podblog. Da haben wir eben schon drüber gesprochen, Jens Matheuszig. Und bei der Frage vorhin, Podblog oder wir in NRW, da hast du gesagt, natürlich Podblog. Das klingt jetzt so, als müsste man irgendwas wissen.
Ja, wir hatten mit Wir in NRW vor ein paar Jahren Auseinandersetzungen. Wir sind dann mit dem, wahrscheinlich dem Autor, der dann das Pair-Blog gemacht hat, der hat genau dieses Verhältnis von einem eigentlich sehr freundlichen Umgang Blogs untereinander dann doch verletzt. Wir sind dann massiv wirklich attackiert worden, auch öffentlich. Und Na Gott, da gilt dann das Motto, wir können auch anders. Mit dem Podblog, mit dem Jens, hatten wir von Anfang an ein sehr gutes Verhältnis. Jens hat uns sehr geholfen, als wir angefangen haben mit dem Bloggen. Wenig Ahnung hatten. Jens hat uns irgendwie unterstützt dabei, wie man überhaupt einen Blog macht, was das halt für eine Kultur ist. Jens hat uns technisch geholfen, Jens hat uns beraten bei dem Dortmund-Teil, Jens schreibt für uns und das ist einfach auch jemand, mit dem wir gut befreundet sind und das ist so Family.
Einen netten Hinweis hier übrigens noch, Frank Löberding, er schreibt per Twitter, Stefan Lorin im Online-Talk von D-Radio Wissen lohnt sich.
Danke.
Dann machen wir mal direkt weiter. Also wir waren beim Podblog, ein Bookmark, das wir auch häufiger mal in der Webshow verlinkt haben, aber nicht in dieser Woche. Die Webshow, das ist die Sendung, die sich nicht mit einem Blogger befasst, wie wir das heute tun, sondern dort stehen die Themen im Netz im Vordergrund, jeden Werktag um 9 und 13 Uhr bei D-Radio Wissen. Und in dieser Woche, Konstantin, könnte man sagen, hat die Webshow Märkte bewegt.
Könnte man sagen, man müsste genauer sagen, deine Webshow hat Märkte bewegt. Du warst ja dran am Mittwoch und hast über die Bitcoins berichtet. Das ist eine digitale Währung, die wird am Computer erzeugt und auch nur dort, also digital, wird sie verwaltet. Da gibt's keinen Staat, der da irgendwie mitmischt. Und wahrscheinlich deswegen haben viele Anleger da Hoffnung reingesteckt und haben sich diese digitalen Bitcoins, diese digitalen Euros, könnte man ja irgendwie sagen, gekauft. Und dann sind die Bitcoin-Preise explodiert. Nämlich der Kurs war zeitweise auf $260 pro Bitcoin.
Das war eigentlich der Grund, warum wir das zum Thema gemacht haben in der Webshow. Diese Blase vielleicht, möglicherweise, hatte ich dann in der Webshow gesagt. Und dann ist das auch passiert.
Was genau passiert?
Naja, dann ist nach der Webshow, dann haben die Märkte reagiert und dann ist die Blase geplatzt.
Das ist jetzt eher ein temporärer Zusammenhang
als ein kausaler. Ich glaube, wirklich. Nein, dann krachte das Ganze irgendwie runter von $260 auf $60. Und dann war das Thema Bitcoins auf einmal Thema auf allen Nachrichtenseiten im Netz. Also da waren wir zeitlich ziemlich gut dabei.
Anlass genug, über Geld zu reden. Stefan, wie ist das bei euch mit Geld, ihr werdet ja teilweise bezahlt für das, was ihr macht, also wenn auch auf freiwilliger Basis. Mhm. Wie und warum funktioniert das so, wie es funktioniert?
Also wir waren überrascht, wie gut die Resonanz war, als wir diesen Freundeskreisaufruf gemacht haben und waren dann doch schon sehr angetan davon, dass eben wirklich wir doch eine relativ große Zahl an Lesern haben, die uns, sagen wir mal, sehr mag. Das war einfach schön, das zu merken und die auch gesagt haben, irgendwie wir geben was und wo wir auch von Leuten zum Teil, die wir halt eben auch ein bisschen kannten, dann wussten, dass die gegeben haben, obwohl sie nicht viel haben. Also das fanden wir sehr schön und das fanden wir wirklich auch so, das war eine gute Sache. Also da waren wir sehr, sehr angenehm überrascht. Weitere Einnahmequellen sind Werbung. Also wir gehören wie viele andere Blogs zu AdNation, also diesem Verbund relativ großer deutscher Blogs, haben wir Google-Werbung drin. Das alles sorgt für Einnahmen, die den Betrieb sichern. Und die dafür sorgen, dass wir einmal im Jahr eine Party machen.
Wie sieht es denn aus mit Bitcoins, mit digitalen Bezahlsystemen? Ist das ein Thema für euch?
Also ich hätte jetzt da nicht unbedingt rein investiert. Ich glaube, ich würde eher im Augenblick in amerikanische Fracking-Gesellschaften investieren als in Bitcoins. Da scheint mir doch sowas Ähnliches zu sein von der Leistungsfähigkeit her wie deutsche Solarhersteller.
Aber es ist ein massives Thema im Netz und auch in den Tageszeitungen, also ob die Neue Zürcher Zeitung diese Woche, die Welt, Süddeutsche, alle berichten über diese Bitcoins. Muss man das ernst nehmen? Ist das ein ernstzunehmendes Phänomen oder?
Ich glaube nicht auf dem Level. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann mal eine digitale Parallelwährung geben kann, aber die wird nicht so von unten her gewachsen sein. Also da werden dann irgendwann mal Unternehmen sich auf eine global einigen und das in irgendeiner Form auch absichern. Also ich glaube nicht, dass es so, also die Bitcoins erinnern mich dann an diese kleinen Währungen, die wir auch zum Teil in irgendwelchen Orten haben. Das ist dann ja am Anfang auch mit viel Fantasie und Idealismus vorangetrieben worden. Dann ist irgendwann mal ein kommerzieller Gedanke dahinter gekommen. Aber das hat nicht die Größe und nicht die Stärke, um wirklich eine Ersatzwährung zu sein. Das halte ich jetzt wirklich noch für Unsinn. Ich glaube aber, dass es das irgendwann mal geben kann, weil ich glaube, dass das Schöne am Internet ist, dass es dazu einlädt, Strukturen parallel zu den Staaten zu entwickeln. Und alles, was eigentlich staatliche Autorität relativiert und Freiräume schafft für die Menschen, ist eine gute Sache und das kann es auch im wirtschaftlichen Bereich sein.
Aber ist es nicht gleichzeitig auch eine große Gefahr dann für diese Staaten, Stichwort Steuern zum Beispiel. Bitcoins, Bitcoin-Geschäfte lassen sich natürlich nicht besteuern. Das Ganze ist anonym.
Ja, wenn man gerne Steuern zahlt, ist das natürlich eine Sache, die man unangenehm findet. Und wenn man der Meinung ist, dass mit Steuern in Deutschland jetzt extrem verantwortlich umgegangen werden wird und in anderen Ländern, dann ist diese Reduzierung, diese Möglichkeit, die Steuerlast zu reduzieren, natürlich keine schöne Vorstellung. Ich kann damit leben, weniger Steuern zu zahlen und ich würde damit klarkommen, auch so.
Ein kleines Plädoyer zur Steuervermeidung.
Vielleicht würde der Staat damit nicht klarkommen.
Dann müsste der Staat
sich, die Feuerwehr müsste, nicht mehr bei dir.
Ja, ich glaube, bevor die Feuerwehr nicht kommt, könnte man jetzt über viele andere Sachen reden, wo der Staat noch sehr gute Möglichkeiten hat zu sparen. Ich glaube, dass wir einen sehr stark überbordenden Staat haben. Wir sind ja auch in einem Block, was jetzt nicht gerade irgendwie so für einen starken Staat eintritt. Angefangen über die Vielzahl der Bundesländer, die Größe der Verwaltung, die Effektivität der Verwaltung, gibt es ganz viele Sachen, wo ich glaube, ich weiß, dass was Frank Lüberding anders sieht, dass da noch ganz große Sparmöglichkeiten sind. Und ich finde prinzipiell Geld in den Hand der Bürger keine unsympathische Idee.
Bist du kein klassischer Ruhrpott-Sozialdemokrat?
Nein, überhaupt nicht. Okay. Wir waren auch zum Beispiel, sind wir auch eingetreten für das Ende der Kohlesubventionierung.
Was dann ja auch tatsächlich... Ich glaube 2018 oder wann ist jetzt Schluss?
Ja, da hat die Politik auf uns gehört beim Rauchverbot. Leider nicht. Das wird halt durchgezogen, aber mein Gott.
Bei uns war es die Bitcoin-Blase, bei dir die Subventionen für den Kohlebergbau. Das ist doch schon mal eine erfolgreiche Paarung heute im Online-Talk. Ein Thema, das nicht in der Webschau aufgetaucht ist in dieser Woche, aber in unserer Medienberichterstattung auf die Radio Wissen, der Rauschmiss der beiden Spiegelchefs, Georg Maskolo und Matthias Müller von Blumenkron. Zeit.de schrieb daraufhin eine Lobeshymne auf den wichtigsten Online-Journalisten Deutschlands, also Matthias Müller von Blumenkron, der lange Jahre ja Chef von Spiegel Online war. Ist Spiegel Online, Stefan, das Maß aller Dinge heute im Online-Journalismus?
Es gibt eine Gruppe, also das Maß aller Dinge, glaube ich, gibt es nicht. Also es gibt so von diesen großen Verlagen gibt es halt eine ganze Reihe von Online-Seiten, die ich auch jeden Tag lese. Und das Schöne am Internet ist ja, dass im Gegensatz zur Printwelt man eine viel größere Auswahl hat und auch eine viel größere Nutzung an Medien hat. Da ist Spiegel.de sicherlich irgendwie eine der großen Nummern, aber ich lese auch gerne Welt.de, ich lese auch gerne FAZ.de, ich lese auch gerne Zeit.de und aus dieser Mischung heraus, neben dann natürlich regionalen Medien halt, dann ergibt sich irgendwie ein ganz gutes Bild am Tag. Also das ist so, dass also der Spiegel hat online nicht die Bedeutung, die er im Print hat. Wo ja wirklich so als Wochenmagazin ja auch wirklich nahezu ein Solitär ist. Online ist die Welt dann doch ein bisschen bunter und ein bisschen weiter verteilt.
Und er hat abgebaut, so heißt es immer wieder unter Journalisten. Spiegel Online, ach, das werde ja auch immer schlechter, hört man in den Redaktionskonferenzen. Siehst du das auch so? Werden die immer reißerischer?
Nee, das finde ich nicht. Ich finde, alle Online-Medien haben einen, das ist auch, finde ich, jetzt nichts Negatives. Online-Medien sind letztendlich im Augenblick noch, das wird sich mit Bezahlsystemen vielleicht irgendwann mal ändern, haben einen Boulevardcharakter. Wir haben keine Abonnenten. Ich kann zum Teil sehr nachvollziehen, wie einzelne Überschriften funktionieren. Und wenn die reißerischer sind, dann kann das den Unterschied zwischen der dreifachen Leserzahl ausmachen. So, das heißt, wir sind in einem Bereich, wo wir um Aufmerksamkeit buhlen mit jeder Geschichte. Das ist durch die sozialen Medien noch stärker geworden. Wir kriegen mittlerweile fast die Hälfte unserer Zugriffe über Facebook und Twitter. Und da zieht einfach auch die Überschrift. Und wenn ich da eine Überschrift habe, irgendwie Gedanken über den strukturellen Wandel der Ruhrgebietsökonomie, dann weiß ich, dass ich da 50 Leser habe. Aber wenn ich irgendwie drinstehen habe, irgendwie was Knalliges habe oder so, was mir jetzt natürlich in diesem Augenblick, wo eine Stift nicht einfällt, dann habe ich das hundertfache. Und das ist einfach ein riesiger Unterschied.
Aber gleichzeitig auch ein Problem für den Journalismus, wenn man dann im reißerischen Teaser irgendwas ankündigt, was dann, so ist meine Beobachtung häufig, im Text gar nicht aufgelöst wird.
Finde ich nicht. Also ich finde, dass die Sachen in der Regel, die meisten Medien, einen guten Job machen. Ich habe selten das Gefühl, dass was angekündigt wird und dann finde ich es im Text nicht drin. Das ist, nö.
Wen wünschst du dir als Nachfolger für den Spiegel? Oder wen wünschst du den Spiegel-Kollegen als Nachfolger?
Also es wird ja der von dpa wohl und das, glaube ich, ist eine gute Wahl. Und Jakob Augstein mit seinen israelfeindlichen Kolumnen und seinem und seinem irgendwie predigt, wie fantastisch auch das Gefühl der Angst ist und wie hilfreich ist jemand, wo mir sehr unangenehm geworden wäre, wenn der Spiegelchef gewesen wäre. Von da an ist mir eigentlich jede Wahl außer Augstein lieber.
Wir müssen da noch ein paar Tage abwarten, weil noch steht das ja nicht fest.
Ich möchte nur an dieser Stelle vielleicht kurz darauf hinweisen, dass über die Debatte, ob Jakob Augstein wirklich israelfeindliche Dinge geschrieben hat oder nicht, da ist ja viel drüber gesprochen worden. Und neben der Meinung von Stefan Lorin gibt es da natürlich noch diverse andere, die man leicht finden kann.
Klar, aber wie es so ist, habe ich halt natürlich auch immer recht.
Natürlich.
Du bist zufälligerweise der Einzige, der gerade hier sitzt.
Konstantin, wir machen weiter mit dem zweiten Bookmark.
Ja, Bookmark. Da habe ich hier auf dem Zettel stehen cicero.de. Hast du ja auch schon angedeutet, dass du für Cicero schreibst. Warum jetzt speziell hast du Cicero Online hier mitgebracht?
Jetzt muss man einfach sagen, das ist mir nicht ganz klar, warum ich die Bookmarks nennen sollte. Also ich habe dann im Prinzip, ich finde die natürlich gut. Nicht nur, weil ich für die arbeite, da sind halt eben auch immer wieder relativ viele Sachen drin, die halt dann doch quergebürstet sind. Also das ist halt schon auch so eine der liberalen Stimmen, die es halt gibt, die halt eben doch gegen eine zunehmende Bevormundungsgesellschaft halt anschreiben. Und da ist so eine der Stimmen, von denen es halt so fürchterlich viele nicht gibt. Eine weitere ist die Welt, die ich auch genannt habe. Und das ist schon was ich eigentlich gut finde, dass man halt persönliche Freiheit hochschätzt. Und das sind Medien, die das tun und die eher dafür eintreten, dass Leute eine Freiheit zu etwas haben, anstatt dass sie vor etwas beschützt werden.
Hat sich Cicero geändert jetzt mit dem neuen Chefredakteur Schwennicke im Vergleich zu seinem Vorgänger Naumann?
Also ich finde, die sind bei ein paar Sachen aggressiver geworden und das finde ich auch nicht verkehrt.
Die Radio Wissen, der Online-Talk, unser Gast heute, Stefan Laurin von den Ruhrbaronen. Der Zeitpunkt, als ich und ich glaube auch viele Kollegen hier aus der Region das erste Mal sich intensiv mit den Ruhrbaronen beschäftigt haben, das war im Wahlkampf für die NRW-Wahl 2010. Da war plötzlich die Rede davon, dass Blogger den Ministerpräsidenten, also Jürgen Rüttgers, gestürzt hätten. War das wirklich so, Stefan?
Nein. Und wenn, dann waren wir es nicht. Also die Geschichte, die uns zugeschrieben wird und die wir in NRW zugeschrieben wird, war eine Spiegelgeschichte.
Welche Geschichte war das?
Das war Rente Rüttgers. Das war eine Spiegelgeschichte und die hatte keinen Blog. Und die war am Montag im Spiegel und ist am Samstag oder Sonntag vorab gemeldet worden. Und von da an hat kein Blog Rüttgers gestürzt. Ich glaube auch nicht, dass der Spiegel Rüttgers gestürzt hat. Das war einfach, es kippte die Stimmung. Das hatte auch was mit der Bundespolitik zu tun und mit Hilfen für Griechenland, die zum Teil unpopulär waren in CDU-Kreisen. Das hatte mit Rüttgers selber zu tun, der auch in der CDU sich zu viele Feinde gemacht hat. Und da kam eben vieles einfach zusammen, also da hinzugehen und zu sagen irgendwie.
Aber dann wurden CDU-interne Mails von Bloggern veröffentlicht beziehungsweise darüber berichtet.
Ja, das ist, glaube ich, sehr peinlich gewesen, aber man darf nicht unterstützen. Also das gelingt einem einzelnen Medium nicht oder auch mehreren nicht, einfach mal so eine Regierung zu stürzen. Diese Mails waren peinlich, aber jetzt auch nicht so, das waren Nadelstiche. Also dass irgendwie sich eine Partei despektierlich über den politischen Gegner äußert in Mails, die sie für intern halten, halte ich jetzt nicht für sonderlich irgendwie empörend. Also das kennen wir alle, wenn wir uns über Leute unterhalten oder Mails schicken, wo was drinsteht über Leute, die wir nicht ausstehen können, dann steht da auch nichts Freundliches drin. Also das ist jetzt, dass die CDU kein gutes Verhältnis zur jetzigen Ministerpräsidentin hat, dürfte nicht großartig überraschen, sonst wären die in der SPD. Also
wie wichtig war diese Geschichte für euch, dieser NRW-Wahlkampf, wo ihr dann häufig zitiert wurdet?
Für uns war der Angriff der Staatskanzlei gut, weil wir halt ins Gespräch kamen. Wir hatten dann auch relativ viele Geschichten über die Wahl und vor allem über die Koalitionsverhandlungen danach. Da hatten wir dann wiederum mehrere Interner. Und das war einfach, also wir haben uns halt viel um NRW-Politik gekümmert. NRW-Politik war ein großes Thema. Entsprechend waren dann in dieser ganzen Phase und dieser Wahlkampf begann ja so Anfang des Jahres 2010 und ging dann mit Koalitionsverhandlungen bis weit in den Sommer rein. Das waren einfach sehr viele Geschichten und sehr viele Zugriffe. Im Vergleich der Wahlkampf im letzten Jahr, den haben wir so gut wie nicht gemerkt. Das war dermaßen langweilig und öde und es gab kein Thema und es gab zwei Personen davon, also das war einfach, da haben wir auch nichts gemerkt.
Wie wichtig ist heute Landespolitik in Düsseldorf für euch?
Also wenn es Themen gibt, die polarisieren, dann ist das wichtig. Da gibt es auch viele Kommentare. Bundespolitik zieht mehr, muss man allerdings sagen. Also wenn wir da dann Themen haben, was natürlich dann keine exklusiven Sachen sind, sondern in der Regel Sachen, die wir halt kommentieren oder wo wir halt Leser zur Diskussion einladen.
Woran liegt das? Hat das Land zu wenig zu entscheiden?
Also ein Thema, was sehr stark polarisiert, sind wirklich die Rauchverbote, wenn wir da Geschichten drüber machen. Und da werden wir noch sehr, sehr viele Geschichten drüber machen, wenn die Kneipen schließen. Das sind dann so landesweite Themen, die wirklich massiv diskutiert werden. Andere Sachen wie Studiengebühren waren Themen, die stark diskutiert wurden. Das ist aber halt eben auch eine Zeit lang her schon. Das sind halt eben abgeschafft worden. Als sie eingeführt wurden, war das ein großes Thema, als dagegen protestiert wurde. Und was auch sehr gut bei uns diskutiert wurde und sehr kontrovers, war natürlich auch die Geschichte mit dem Abschaffung der Fördermittel für den Denkmalschutz. Das sind natürlich auch Sachen, die dann halt natürlich landespolitisch halt sehr, sehr viel irgendwie an Themen bringen, wo sehr viel diskutiert wird.
Wenn wir mal wegschauen von den Blogs auf die gesamte Presselandschaft in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet, was sagt das eigentlich aus über diese Presselandschaft, wenn es Blogger sind, die entscheidend an diesen Enthüllungen mitarbeiten oder für diese Enthüllungen verantwortlich sind?
Das sagt gar nichts aus, weil die Kollegen von WAZ und Ruhrnachrichten natürlich auch ständig Geschichten haben, wo sie was enthüllen und das auch in einer großen Zahl. Also das heißt einfach nur, dass wir ein Spieler sind. Wir sind ein kleiner Spieler, so, der sich einen gewissen Rang erarbeitet hat, der aber natürlich nicht vergleichbar ist mit den großen Redaktionen der großen Tageszeitung. Und wenn ich mir die Sachen angucke, dann ist es auch so, dass die anderen auch ständig Geschichten haben, die exklusiv sind und das natürlich in einer größeren Zahl als wir.
Und das sagt gar nichts. Wie erlebst du diesen Niedergang der Pressevielfalt im Ruhrgebiet, die ja zuletzt in den vergangenen Wochen große Schlagzeilen gemacht hat? Stichwort Westfälische Rundschau, diese ganze Neugruppierung im WAZ-Konzern, wo also von früher, naja, 3 bis 4 Zeitungen zum Teil in einigen Orten in Westfalen, 3 unterschiedliche Zeitungen. Da ist jetzt im Prinzip nur noch ein Monopol übrig geblieben.
Herrgott, das ist halt eine Berufsgruppe, die nicht auf der Sonnenseite ist und das nicht nur im Ruhrgebiet nicht. Also ich meine, von der Frankfurter Rundschau ist nicht viel übrig geblieben, von der Financial Times ist nicht viel übrig geblieben, die APD hat gestern zugemacht. Das ist jetzt wirklich kein Ruhrgebietsphänomen. Das Zeitungssterben, es ist ein Problem der Städte. Auf dem Land ist die Situation, die sind treuer, die abonnieren auch noch stärker. Das ist einfach eine Entwicklung, die in wirtschaftlich schwachen Regionen wie dem Ruhrgebiet halt eben sich stärker auswirkt als in Regionen wie München. Aber das ist einfach eine Sache des Medienumbruchs.
Gibt es da ein Mittel dagegen? Hätte man mit einer klugen Geschäftspolitik dagegen kämpfen können, das verhindern können?
Also es gibt einmal diese ganz generelle Entwicklung, dass einfach irgendwo die Zahl der Käufer abnimmt. Und es gibt eine zweite Entwicklung und das ist eine inflationäre Zunahme der Werbeflächen. Mit dem Effekt, dass die Preise für Werbeflächen massiv sinken.
Also Zunahme meinst du jetzt nicht in den Lokalzeitungen, sondern Zunahme eben im Netz?
Also ich
kann
jetzt online, ich habe ständig irgendwo, wenn ich auf Facebook, wenn ich in Google bin, ich habe permanent Werbung. Die Werbeflächen haben sich wirklich vervielfacht und damit gehen die Preise runter. Und das ist ein Problem, das alle Verlage haben. Und das nur aufgefangen werden kann durch die Erhöhung der Vertriebserlöse. Also das ist ja auch das, was jetzt gemacht wird mit Paywalls und was ja in diesem Jahr noch weitergetrieben wird, was ich auch für eine vernünftige Entwicklung halte. Dagegen kann man nichts machen. Also da glaube ich, das ist schwierig. Ich kann nicht in die Köpfe in einem Verlag wieder wie der Funke Mediengruppe reingucken. Manches wirkt von außen dann doch etwas unkoordiniert. Und dass man Anfang Februar 150 Leute entlässt und ein paar Wochen später wieder 200. Damit schafft man auch eine Verunsicherung in einem Unternehmen, das, glaube ich, jetzt für die Erhöhung der Leistungsbereitschaft der Kollegen nicht gerade dienlich ist.
Wie ist die Stimmung unter den Kollegen im Moment? Also wenn du auf Pressekonferenzen gehst, wenn du die Kollegen im Ruhrgebiet triffst, ist das die große Depression gerade bei denen, die noch den Job haben auch?
Die Stimmung bei allen Kollegen, unabhängig bei fast welchen Medien sie arbeiten, ist nicht gut. Wenn man untereinander redet, gehen die meisten davon aus, dass 60%, 70% in den nächsten 10 Jahren von uns ihren Job verlieren werden. Und zwar unabhängig davon, wo die Leute arbeiten. Es wird eine Stabilisierung irgendwann mal geben, aber sie wird auf einem viel niedrigeren Niveau sein, was die Zahl der Beschäftigten betrifft. Da soll man sich, glaube ich, nichts vormachen. Zu diesem Strukturwandel, den man da jetzt erlebt, kommt ja noch auch technische Innovationen dazu. Also es gibt ja mittlerweile auch wirklich Schreibsysteme, journalistische Schreibsysteme in den USA, die im gesamten Bereich von Nachrichten, Meldungsjournalismus einfach aufgrund technischer Innovationen dafür sorgen werden, dass dann da einfach auch sehr viele Jobs verschwinden werden. Das heißt, es ist eine Branche im Umbruch und es wird von uns in 10 Jahren viel weniger geben als heute. Das ist, glaube ich, unabhängig von den einzelnen Verlagen. Also ich kenne wenig Leute, die im Augenblick allzu optimistisch irgendwie in die Zukunft blicken.
Du bist ja selbst schreibender Kollege, also für die Printzeitung Welt am Sonntag hast du genannt. Du selbst sprichst immer von wir. Gibt es denn auf der anderen Seite vielleicht so einen gewissen Graben zwischen den Journalisten, die noch für die alten Lokalzeitungen, für die Printzeitungen arbeiten und zu den Bloggern?
Nö. Also bei uns nicht. Also ich weiß, da gibt es andere Regionen, wo das Verhältnis zwischen Leuten, die halt Online-Medien und Blogs machen und den Vertretern der Tageszeitung oder der Verlage sehr schlecht ist. Bei uns ist es das nicht. Also war es auch noch nie.
Das heißt, es wirft euch keiner vor, dass ihr jetzt die letzten Arbeitsplätze, die es da noch im Printbereich gibt, eurer Berichterstattung auch wieder gefährdet.
Also ich nenne mal unsere Umsatzzahlen. Also was würden wir gefährden? Wir würden gefährden, wenn wir Umsätze hätten, die für die Funke Mediengruppe oder die Ruhrnachrichten gefährlich wären. Wir haben Umsätze im Jahr zwischen 4.000 und 6.000 Euro, beim besten Willen. Jemand mit einem Umsatz von 4.000 bis 6.000 Euro gefährdet nicht einen einzigen Arbeitsplatz und das weiß auch jeder Kollege. Also das, was wir machen, ist wirklich, also jetzt von den Umsätzen her, ist das wirklich so niedrig, dass das auf die Verlagslandschaft und auf Geldströme und Arbeitsplätze nicht den geringsten Effekt hat.
Ja, aber so kann man es ja eigentlich nicht rechnen. Ihr müsst ja eigentlich eure Arbeitszeit, die ihr da reinsteckt, monetär umsetzen und das in die Rechnung damit einbeziehen.
Was wir machen, ist, wir machen das wirklich aus Leidenschaft. Und das kann man, glaube ich, so nicht reintun, weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass man irgendetwas einfach macht. Es geht halt wirklich darum, wie entwickeln sich Finanzströme und auch von der Menge her. Ich meine, wir reden bei uns von 8 bis 10 Texten. So, mit Dortmund und dem Hauptteil. Davon sind 2 Sachen sind ein Videotipp und 2 Sachen sind eine Presseschau. Das heißt, wir reden über 4 bis 5 richtige Texte, die wir drin haben am Tag. Auch das ist inhaltlich, kann man nicht sagen, irgendwie, weil ich die Ruhrbarone lese, schaffe ich jetzt die Zeitung ab und gucke nicht mehr auf derwesten.de. Das wird kein Mensch machen. Wir sind eine Ergänzung. Wir sind manchmal anregend. Wir sind manchmal jemand, der was vortreibt. David hat mal den schönen Satz gesagt, am besten Tag sind Blogs irgendwie ein kleines Rädchen, das die großen Räder antreiben kann. Das passiert. Aber wir sind wirtschaftlich in keinster Weise eine Konkurrenz und das wird auch von allen Kollegen so gesehen und das ist nicht.
Also ich habe da eine ganz dezidierte Meinung zu, beziehungsweise ist ja eher so ein Glaube, keine Meinung, dass du dich da auch ein bisschen kleinredest. Du bist natürlich nicht mit Ruhrbarone der alleinige Grund, warum jetzt jemand seine Lokalzeitung abbestellt, aber doch irgendwie ein Grund, der neben vielen anderen Dingen mit dazukommt. Und dann kann man Ruhrbarone lesen, dann hat man vielleicht noch ein anderes Blog, was so aus seinem Stadtteil ist. Dann hat man vielleicht noch so das kleine Lokalmagazin, was sich irgendwie da so online irgendwie finanziert. Und die großen politischen Themen, die sucht man sich dann sowieso von Spiegel Online und Frankfurter Allgemeine und Sport und Wetter hat man sowieso nochmal seine App für und so. Also es sind so die vielen kleinen Dinge, die dazu beitragen, dass man die Tageszeitung immer mehr nicht braucht. Und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo man sich sagt, ach, jetzt bestelle ich sie doch ab.
Ja, da kann man aber auch sagen, dass ein Grund, warum man vielleicht die Tageszeitung abbestellt, ist, dass seit vielen Jahrzehnten ich einen Großteil zumindest der nationalen und internationalen Nachrichten in der Tagesschau um 8 Uhr habe, die ich aufgrund von Drucklegung am Morgen in der Tageszeitung finden würde. Das heißt, wenn es eine Regierungskrise gibt, dann sehe ich um 8 Uhr Frau Merkel in der Tagesschau und vielleicht ein bisschen später mit einem Interview. Und morgens um 8 Uhr lese ich den Stand in der Zeitung von 17 Uhr. Also dieses Problem haben wir, seitdem Radio und Fernsehen aufgetaucht ist. Und gerade wenn wir auf dem lokalen Bereich sind, ich meine, ich bin ja nicht beim WDR, aber auch mir macht die Auslehnung von Lokalzeiten immer kleiner werdenden Abschnitten, in denen der WDR sendet, mit einem Ausbau der Internetseiten der Öffentlich-Rechtlichen, die ich finanzieren muss. Das sind für mich jetzt auch keine Gründe, wo ich morgens eine Flasche Sekt öffne vor Freude. Also hätten wir da ein bisschen weniger Wettbewerb, den wir auch noch selbst bezahlen müssen, wäre meine Laune auch besser. Und ich glaube auch die Laune der Kollegen bei dem WAZ und bei der WAZ und bei den Ruhrnachrichten, weil wenn ich viele Lokalmeldungen aus dem Ruhrgebiet in der Lokalzeit Ruhr finde um 18.45 Uhr oder 19.15 Uhr, ja, dann ist das natürlich auch für Leute blöd, die darüber versuchen, am nächsten Tag eine Geschichte in der Zeitung zu verkaufen.
Wo wir gerade bei Laune sind, schlechter Laune, hier ist noch was du aushalten musst, ein Tweet vom User EastEnders, nennt er sich, glaube ich. Er sagt, Gesprächspartner ist offenbar ein neoliberaler Raucher bzw. Tabaklobbyist.
Tabaklobbyist stimmt nicht. Es ist ja so, dass ich das kaufe und da nichts erhalte. Mit liberal kann ich gut leben.
Und Raucher?
Ja, ja, klar. Ich bin auch Autofahrer und das sind ganz viele Sachen. Also.
Und kein nur Netzapologet. Also du berichtest immer wieder oder du hast immer wieder das Herz für die Printkollegen in dieser Sendung, dein Herz geöffnet. So ganz auf das Netz wollt ihr euch mit den Ruhrbaronen ja auch nicht verlassen. Es gibt da noch das Printding, so heißt das bei euch auf der Webseite, die gedruckte Ausgabe der Ruhrbarone. Das hört sich doch irgendwie nach Oldschool an. Was steckt dahinter?
Dahinter steckte die Idee, das ist mittlerweile vom Blog getrennt, dahinter steckte die Idee, dass es halt eben auch eine Art von Geschichten gibt, die eine gewisse Länge haben, da einfach auch eine Präsentation im Print gut tut. Und damit haben wir angefangen, ich glaube 2010 auch. Und das erscheint ein, zwei Mal im Jahr, das ist verschieden. Es soll bald eins rauskommen, aber wie gesagt, das ist Anfang letzten Jahres vom Blog getrennt worden und das sind jetzt zwei unabhängige Projekte.
Konstantin, wir haben noch Zeit, ganz schnell für einen letzten Bookmark.
Ja, ich finde, Stefan, du kannst dir einen aussuchen. Stadtrevue, Welt, Jüdische Allgemeine.
Nehmen wir alle drei. Das sind weitere Medien, für die ich arbeite. Das ist eine sehr unterschiedliche Spanne an Medien. Man kann aber für alle drei eigentlich, also Welt ist dann halt Welt am Sonntag, sehr unterschiedliche, aber sehr spannende Geschichten machen. Und obwohl das alles scheinbar nicht unbedingt zusammenpasst, wenn man sich die Stadtrevue dann anguckt hier aus Köln, wo ich auch einen Blog jetzt mache. Also ich mache Geschichten fürs Heft und mach mit bei dem Blog.
Schreibst du aus Bochum über Geschichten aus Köln?
Naja, es gibt Autos, ne? Und das ist ja auch nur da eine Stunde entfernt und ich habe auch schon für andere Sachen aus Köln geschrieben und das ist ja nun alles doch schon, also als Ballungsgebiet, doch eine überschaubare handliche Größe. Also in weiten Teilen der Welt wäre das alles eine Großregion oder eine Stadt.
Mhm. Was für Geschichten findet man in der Stadtrevue so von dir als Beispiel?
Also in der jetzt kommenden Ausgabe habe ich zum Beispiel eine Geschichte drin, da habe ich einen der Opferanwälte beim NSU-Prozess interviewt. Mhm. Zum Beispiel sowas.
Medienpolitik, Zukunft des Journalismus, Netzentwicklung. Wir haben in den vergangenen 50 Minuten viele Themen angepackt, aber eines ist ein bisschen zu kurz gekommen, nämlich dein Berichtsgebiet. Wenn ausländische Journalisten über das neue, dynamische, wie man so will, Deutschland schreiben, dann fällt eigentlich immer das Wort Berlin. Dabei ist es im Westen viel besser, als man glaubt, hat Herbert Grönemeyer vor mehr als einem Vierteljahrhundert geschrieben. Was macht das Ruhrgebiet heute für dich aus, Stefan?
Ja, das Ruhrgebiet ist eine ganz klassische Heimat. Also es ist halt der Ort, wo ich wohne, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Freunde sind. Die direkte Umgebung, die ich einfach auch zum Teil einfach auch schön finde. Das ist halt so ein Mischverhältnis. Auf der einen Seite mag man das natürlich, wenn man da halt eben auch herkommt. Wie gesagt, ich bin in Gelsenkirchen geboren, habe in Gladbeck aufgewachsen, in Essen studiert, wohne in Bochum. Also ich habe da schon bis auf 5 Jahre, wo ich in Frankfurt war, mein Leben da verbracht. Aber weil man es eben auch mag, ärgert man sich darüber über die Sachen, die falsch laufen. Also so ein Kirchturmdenken, das man hat. Wenn irgendwelche
Gaukler, dass die Städte nicht zusammenarbeiten,
dass irgendwelche Gaukler vorbeikommen, Subventionen abziehen und das Geld verschwenden, das ist natürlich dann auch immer ärgerlich zu sehen oder so, wie das passiert. Oder sind wir dann wieder beim Stichwort Corny.
Gibt es eine Identität Ruhrpottler?
Ja.
Wie sieht die aus?
Das ist eine Generationenfrage. Diese Identität ist relativ jung. Die ist entstanden mit den Universitäten. Vor allem die Leute ja wirklich, also so die Generation meines Großvaters, der hat in einem Stadtteil gewohnt. Also der hat da wirklich auf der Zeche gearbeitet, der hat da gewohnt, der ging da in die Schule, der hat dieses Quartier nie verlassen. Mit den späten 60er Jahren, als so die Zahl der Abiturienten größer wurde, da haben die Leute halt gemerkt, dass ein Essener, ein Gladbecker und Dortmund eigentlich mehr gemeinsam hat, also Trend vor allem. Auch eine ähnliche Erfahrung mit einer Region und den Problemen, die sie hat. Und dann kommt eben die Besonderheit dazu, diese Identität ist nicht so klar. Also ein Kölner ist ein Kölner. Das ist auch keine große Frage. Und Frankfurter muss sich auch nicht großartig überlegen, wie er sich verortet. Im Ruhr ist halt immer diese Spannung, ist es jetzt eher ein Dortmunder, ein Essener, ist es doch Ruhrgebiet? Sind das eben, ist das eine Ansammlung von Städten oder ist es im Prinzip eine große Stadt, die sich einfach nur den Luxus erlaubt, irgendwie 53 Bürgermeister, Stadträte oder 54 und dazu noch mehrere Kreistage zu unterhalten? Also wenn wir wieder beim Sparen sind, glaube ich, dass da eine große Menge ist, wo man Geld sparen kann. Also die Zahl der Dezernenten und Oberbürgermeister und Bürgermeister und Landräte im Ruhrgebiet ist ein Luxus, den...
Sind ja sowieso alle SPD.
Nein, so ganz richtig ist das nicht.
Noch ganz kurz.
Hamm ist zum Beispiel noch ein.
Wo spürt man im Ruhrgebiet Aufbruchstimmung? Ganz kurz.
Ich würde wirklich sagen, an ein paar Stellen in Dortmund und Essen sind das, glaube ich, Orte, wo man das merkt. Und das sind, glaube ich, zwei Städte, die in den letzten Jahren relativ viele Sachen richtig gemacht haben. Eigentlich sogar, muss man sagen, Dortmund noch mehr, weil Dortmund eigentlich von einem viel schlechteren Niveau kam, vom Strukturwandel viel härter erwischt wurde als Essen. Und da sind ein paar Sachen schon richtig gemacht worden. Ob das Aufbruch ist, würde ich jetzt so bezweifeln. Das ist nicht das Wort, was zum Ruhrgebiet passt. Also da kann man wirklich nicht von Aufbruch reden.
Im Westen ist es viel besser, als man glaubt, und vor allem viel spannender. Das hat uns Stefan Laurin in den vergangenen 55 Minuten im Online-Talk erklärt. Den nächsten Blogger, die nächste Bloggerin gibt es am 11. Mai. Tschüss aus Köln, sagen Andreas Noll, Uwe Bräuning in der Technik und
Konstantin Zorowski.